ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Weihnachten ist nicht mehr weit. Dann ist endlich mal wieder Zeit, ein gutes Buch zur Hand zu nehmen, um darin zu lesen. Und dann sind da ja noch die Geschenke. Haben Sie die schon alle? Wenn nicht, dann bekommen Sie heute die eine oder andere Anregung. Denn wir vom Hamburger Hafenkonzert haben heute maritime Literaturtipps für Sie. Bücher zum Verschenken oder auch zum Selberlesen an den Feiertagen. Tolle Bücher rund um das Meer, den Hafen und die Schifffahrt, die unsere Hafenkonzert-Reporterinnen und Reporter für Sie rausgesucht haben. Herzlich willkommen zu unserer 3708. Ausgabe. Ich bin Jan Wulff. Ihnen allen einen frohen zweiten Advent.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Am Zollenspieker Fährhaus. Da standen oder saßen Sie vielleicht auch schon mal auf der Terrasse. Da kann man wunderbar über die Elbe nach Niedersachsen rüber gucken. Bereits im 13. Jahrhundert fuhr dort eine Fähre über die Elbe. Das tut sie natürlich auch heute noch. Seit dem 1. Dezember ist da aber gerade Winterpause. Früher, da wurde im Zollenspieker Fährhaus der Zoll kassiert. Heute gibt es dort ein Hotel und Gastronomie. Und gerade ist ein Buch über die Geschichte dieses besonderen Ortes erschienen, das Zollenspieker Fährhaus, 800 Jahre Hamburger Geschichte an der Elbe. Petra Volkwarzen hat den Autor des Buches getroffen.
Blauer Himmel und Sonnenschein, schönstes Winterwetter an der Elbe. Klarer Blick rüber nach Niedersachsen. Am Zollenspieker Fährhaus schnattern die Enten. Gerade kommt ein Binnenschiff vorbei. Hier an diesem Ort, sagt Joachim Mohr, wurde mindestens seit dem Jahr 1252 Zoll kassiert.
In diesem Jahr gibt es eine Urkunde, in der belegt wird, dass die Hamburger Kaufleute von der Zollzahlung am Zollenspieker befreit sind.
Joachim Mohr kommt aus der Nähe von Stuttgart, lebt aber schon lange in Hamburg. Für sein Buch über das Zollenspieker Fährhaus hat er hier jeden noch so verborgenen Winkel erkundet. Im Traditionshaus läuft man im Erdgeschoss über die Bodenplatten, die hier schon seit Jahrhunderten liegen. Teile des Mauerwerks stammen noch aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Über eine Holztreppe geht es nach oben.
Hier sehen wir die ältesten Hamburger nichtkirchlichen Wandmalereien. Die sind so im Original aus dem Jahr 1620. Und auch die ganze Deckenkonstruktion, die Deckenbalken sind aus dem Jahr 1620, als das Gebäude wieder aufgebaut wurde.
Blutige Kämpfe, rauschende Feste. In seiner Geschichte hat das Fährhaus viel erlebt. Im 17. Jahrhundert wird es Schauplatz einer kriegerischen Auseinandersetzung.
Von Niedersachsen sind 4000 Mann im Winter, hier im Februar 1640, bei Eis über den Fluss, haben die vier Lande überfallen und das Zollenspieker Fährhaus niedergebrannt. Und die Hamburger und die Lübecker, denen das Zollenspieker Fährhaus gemeinsam gehörte, wollten sich das natürlich nicht bieten lassen. Die haben dann auch 4000 Mann aufgeboten, allerdings zusätzlich 800 Reiter.
Hamburg und Lübeck siegen und bleiben Herrscher über den Zollenspieker.
Das Gebäude war vollkommen zerstört, aber da der Zollenspieker Zoll so wichtig war, hat man im Jahr darauf das Gebäude sofort ganz neu errichtet. Und das ist das Gebäude, das Sie heute sehen.
Um Zoll zu zahlen, so Joachim Mohr, mussten die Schiffe früher am Zoll Spieker Fährhaus anlegen.
Der Großteil der Schiffe hat es auch getan. Manche Schiffe haben es einfach nicht getan. Drum gab es hier am Zollenspieker Fährhaus immer auch Zollboote der Zöllner.
In den Wintermonaten kommt man damals zu Fuß übers Eis auf die andere Elbseite. Das übrige Dreivierteljahr gibt es die Fährverbindung.
Und auf diese Boote konnten am Anfang im Grunde nur ein paar Personen und ein paar Tiere. So im 19. Jahrhundert waren es schon so große Boote, dass schon eine kleine Schafsherde und 20, 30 Leute und eine Kutsche auf die Fähre konnten.
Zollenspieker, so Joachim Mohr, war früher ein regelrechter Hotspot, ein Treffpunkt, an dem immer viel los war.
Hier wurde Zoll gelagert, Zoll kassiert. Hier wurde aber übernachtet, hier gab es eine große Gastronomie, hier wurde gefeiert, getrunken, getanzt. Hier haben aber auch Barbiere ihre Dienste angeboten. Hier waren Händler, die gar nicht übers Wasser wollten, sondern die Geschäfte machen wollten.
Auch viele berühmte Gäste kommen ins Zollenspieker Fährhaus. Der Philosoph Arthur Schopenhauer oder der Schriftsteller Hans-Christian Andersen. Heinrich Heine feiert hier die Hochzeit seiner Schwester und schreibt:
Es war ein schöner Tag der Festlichkeit und Eintracht. Das Essen war gut, die Betten waren schlecht.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wird das Zollenspieker Fährhaus zum beliebten Ausflugsziel.
Man trank hier Kaffee, es gab eine Freiluftkegelbahn, am Zollenspieker Fährhaus durfte Bier gebraut werden.
Viele Feste werden hier gefeiert, in genau dem Saal, den man auch heute noch für Hochzeiten oder Geburtstage mieten kann.
Ein klassizistischer Festsaal, der 1875 erbaut wurde und weitestgehend im Originalzustand erhalten ist.
Dass es den Festsaal und die anderen Räume heute noch gibt, ist nicht selbstverständlich. In den 70er Jahren wäre das Fährhaus fast zusammengebrochen, so marode war es.
Und erhalten wurde es nur, weil sich eine Bürgerinitiative gründete und weil sich ein Hamburger Unternehmer fand, der hier aus den vier Landen kommt, Bodo Sellhorn, der das Gebäude symbolisch für eine Mark gekauft hat, aber die Auflage hatte, das Gebäude zu sanieren.
Bodo Sellhorn, dessen Familie das Fährhaus bis heute gehört, hat ein Faible für Baumaterialien mit Geschichte, etwa im sogenannten Clubzimmer.
Der Parkettboden, auf dem wir stehen, der ist aus der Queen Mary I. Als diese 1921 oder 22 renoviert wurde, wurde der Boden damals dort entfernt und den konnte man später käuflich erwerben.
Mittlerweile steht neben dem denkmalgeschützten Fährhaus ein modernes Vier-Sterne-Hotel. Mit seinem Buch trägt Joachim Mohr mit dazu bei, dass die Geschichte dieses besonderen Ortes nicht in Vergessenheit gerät.
Man kann sich fast für jedes Jahrhundert mit dem Rückblick vorstellen, wie die Menschen gelebt haben, wie die Fähre funktioniert hat. Das ist einfach begeisternd.
Das Zollenspieker Fährhaus, 800 Jahre Hamburger Geschichte an der Elbe. Das gebundene Buch von Joachim Mohr mit vielen Illustrationen und Bildern ist im Hummerstein Verlag erschienen und kostet 39 €. Und noch ein Tipp, bei uns im Internet gibt es einen Artikel und Fotos über das Zollenspieker Fährhaus unter ndr.de/Hafenkonzert. Klicken Sie doch mal rein. Der Norden, das ist ja erstmal nur eine Himmelsrichtung, aber wenn man den Norden als Gebiet sieht, wo fängt der eigentlich an? Für Italiener wahrscheinlich bereits kurz hinter den Alpen, für Menschen aus Süddeutschland schon knapp hinter Kassel und für uns hinterm Nord-Ostsee-Kanal in Dänemark? Bei meiner Kollegin Anja Grigoleit ist das nochmal ganz anders. Wenn sie vom Norden hört, dann träumt sie als echter Polarfan von der Polarregion. Vom Nordkap, Polarlichtern oder Eisbärsichtungen. Und deshalb passt auch das Buch so gut, das sie jetzt mitgebracht hat. Der niederländische Historiker und Autor Adwin de Kluyver hat es geschrieben und es heißt Der geträumte Norden. Anja Grigoleit ist jetzt hier bei mir im Studio. Anja, 320 Seiten ist das Buch dick. Wie viele Nordträume sind denn da drin?
Eine ganze Menge, denn der Norden fasziniert ja seit vielen Jahrhunderten die Menschen. Forscher, Philosophen, Abenteurer, Missionare. Man bekommt eine bunte Mischung aus vielen Geschichten, die den Mythos Norden mitgeprägt haben. Viele für uns heute echt abstruse Vorstellungen gab es ja. Manche vermuteten ein subtropisches Polarmeer im Norden, andere unerschöpfliche Goldvorkommen und für wieder andere war dort der Eingang zum Inneren der Erde. De Kluyver stellt uns auch Menschen vor, wie zum Beispiel den Geographen Pytheas, der vor mehr als 2000 Jahren von Südfrankreich aus aufbrach, um unter anderem neue Handelsrouten zu finden. Er fand schließlich einen Ort, an dem die Sonne einen ganzen Tag lang nicht unterging, vermutlich also im Norden Norwegens. Und diesen Ort nannte er Thule. Und dieses Thule hat dann auch Jahrhunderte in der Antike das Bild vom Norden geprägt.
Der Norden, lange Zeit hat man doch gedacht, da gibt es nur gefährliche, kulturlose Menschen, Stichwort Wikinger und so. Von Zivilisation war da auf jeden Fall bis ins Mittelalter kaum die Rede. Wie ist es denn am Ende dazu gekommen, dass der Norden zu so einem Sehnsuchtsort geworden ist?
Ja, de Kluyver erklärt das unter anderem mit der Reformation. Der protestantische Norden löste sich vom katholischen Süden und es kam, wie er es nennt, zu einer nordischen Renaissance. Eine interessante Figur dabei, Olof Rudbeck. Der Gelehrte war sich sicher, dass Zeus eigentlich Schwede gewesen sein musste und dass das griechische Alphabet ja ohnehin so ein wenig an nordische Runen erinnert. Also eigentlich muss die westliche Zivilisation aus Schweden kommen. Gerade bis zum 19. Jahrhundert waren viele Theorien doch sehr gewagt und, wie wir heute wissen, einfach falsch. Später hielt der Norden dann auch Einzug in die Malerei und die Literatur. Caspar David Friedrich zog es zum Eismeer. Schriftsteller wie Jules Verne ließen ihre Romane im Norden spielen.
Haben denn die vielen Expeditionen in die Polarregionen dann auch wieder was verändert? Die Karten wurden ja mit jeder Reise genauer, das Wissen über den Norden größer.
Ja, aber der Niederländer beschreibt in seinem Buch nicht nur die große Anzahl, ich sag mal, klassischer Expeditionen. Vielmehr lässt er auch Geschichten aufleben, die nicht so ganz bekannt sind. Gerade auch die Versuche, zum Beispiel den Nordpol aus der Luft zu erreichen. Mussolini wollte damit zum Beispiel Italiens technische Überlegenheit beweisen. Insgesamt muss ich aber sagen, dass de Kleuver so viel, so detailliert, mit so viel historischem Wissen erzählt, also manchmal fiel es mir da doch schwer, dran zu bleiben.
Aber du würdest das Buch trotzdem empfehlen?
Auf jeden Fall. Man muss die 320 Seiten ja nicht am Stück weglesen. Die 18 Kapitel kann man sich so nach und nach vornehmen. Und das ist übrigens keine historische Abfolge in den Kapiteln, sondern es ist nach Orten gegliedert. Uppsala in Schweden, die Notre Dame Bay in Kanada, klar, der Nordpol, das Nordkap, aber auch Spitzbergen, Thule und Kap York auf Grönland.
Ich könnte mir vorstellen, dass dir die Antwort darauf schwerfällt. Aber gibt es für dich denn die eine Lieblingsgeschichte aus dem Norden?
Ja, die vom nördlichsten Punkt Großbritanniens. Die ist ganz schön. Nicht, weil der Autor selbst dort fast mal von den Klippen gestürzt wäre, sondern wegen Lady Jane Franklin. Ihr Mann, der Admiral Sir John Franklin, war ja 1845 mit den Schiffen Terror und Erebus und 133 Mann Besatzung losgefahren, um sich oberhalb von Kanada auf die Suche nach einer Nordwestpassage zu machen. 9 Jahre lang hörte man nichts mehr von ihnen, bis schließlich andere Entdeckungsreisende berichteten, dass sie von kanadischen Inuit gehört hätten, die Franklin-Expedition sei im Packeis eingefroren und niemand hätte überlebt. Und diese Lady Jane weigerte sich aber, das zu glauben, reiste an eben diesen nördlichsten Punkt des Königreichs und starrte immer wieder aufs Meer in der Hoffnung, doch irgendwann die Segel der Erebus oder der Terror zu entdecken.
Vielen Dank, Anja Grigoleit. Und noch einmal zusammengefasst, das Buch Der geträumte Norden von Adwin de Kleuver, aus dem Niederländischen übersetzt von Bärbel Jenecke, ist im Mare Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 28 Euro. Und gleich, da geht es hier um ein Buch, das in einem Hamburger First Class Hotel spielt. Der Krimi Der Tote an der Alster. Gleich unser Thema. Was haben Bill Clinton, Alfred Hitchcock oder Taylor Swift gemeinsam? Sie alle haben bei ihren Hamburg-Besuchen im Hotel 4 Jahreszeiten übernachtet. Eine weltbekannte Adresse an der Alster. So viel Glamour regt bei Autorin Anja Marschall die Fantasie an. Sie lässt nun einen Krimi im Hotel 4 Jahreszeiten spielen. Der Tote an der Alster. Danny Marquez-Marsalo hat sie im Hotel getroffen.
Anja Marschall hat sich getraut. Sie hat sich ins Hotel 4 Jahreszeiten gewagt und trinkt ihren Kaffee in der historischen Wohnhalle, dem öffentlich zugänglichen Café des Hotels. Das wäre ihr als Kind niemals eingefallen.
Meine Oma hat insofern Schuld, weil meine Oma, als ich so ein kleiner Stöpsel war, mit mir hier immer vorbeigegangen ist und dann sagte, wir müssen die Straßenseite jetzt wechseln. Wir wollen ja die Herrschaften nicht stören.
So viel Ehrfurcht, das habe sie auch aus anderen Hamburger Familien öfter gehört, sagt sie. Ihr Krimi pikiert die feine Gesellschaft im Jahr 1907. Ermittler Hauke Sötchen muss aufklären, warum einer seiner Erzfeinde tot in einer Suite liegt. Ein historischer Schmöker über ein Hamburg an einem Wendepunkt.
Hamburg fing gerade an, interessant zu werden für ausländische Gäste. Das hing damit zusammen, zum Beispiel, dass die Schiffsverbindungen nach Amerika oder in die Welt hinein oder auch die Eisenbahnverbindungen. All das wurde so kommerzialisiert, dass viel mehr Menschen nach Hamburg reinkamen. Und das 4 Jahreszeiten war natürlich der Schmelztiegel, wo sich die internationalen Gäste getroffen haben, wo große Politik gemacht wurde, wo wichtige Entscheidungen getroffen wurden.
Deswegen will die Hotelführung im Buch auch, dass Ermittler Sötchen so schnell wie möglich wieder aus dem Haus verschwindet. Es ist der 6. Fall für Sötchen, um den Anja Marschall eine ganze Reihe gestrickt hat. Ihn gab es nicht, aber seinen Vorgesetzten, Polizeichef Gustav Roscher, der im Buch und in der Realität damals eine wichtige Rolle spielt.
Derjenige, der die Hamburger Kriminalpolizei massiv modernisiert hat. Er führte also die Fingerabdruckstechnik ein. Er führte ein, dass an den Tatorten fotografiert wird. Und es war die Zeit, wo auch zum ersten Mal Fingerabdrücke und auch solche Fotografien vor Gericht als Beweise zugelassen wurden.
Es steckt viel Recherche drin, das liest man. Dennoch ist es aber ein sehr runder, sehr zügig zu lesender Krimi geworden. Es ist schon das dritte Buch, das Anja Marschall über das Hotel Vier Jahreszeiten geschrieben hat. Die ersten beiden eher historische Romane ohne Mord. Damit die Details alle stimmen, hat Anja Marschall hier viel Zeit verbracht.
Ich glaube, am spannendsten war, dass ich mit dem Concierge an einem Tag vom Keller bis zum Dachboden jeden einzelnen Winkel habe erforschen dürfen. Die Floristin, wie oft werden die Blumen hier gewechselt? Welche Blumen nehmen Sie? Wo kaufen Sie sie? Der ehemalige Restaurantleiter vom Grill hat mir sehr viel darüber beigebracht, wie man richtig bedient.
Und das sind nur ein paar Beispiele. Der Tote an der Alster hebt sich ab von anderen historischen Krimis, die in Hamburg spielen. Die Geschichte der Stadt wirkt nicht draufgeklebt auf den Krimi, sondern der Krimi spielt wirklich in einer gut beschriebenen Vergangenheit. Anja Marschall würde gerne mehr über das Hotel Vier Jahreszeiten schreiben. Aber es gibt Proteste.
Mein Mann hat allerdings schon gesagt, könntest du das nächste Mal bitte über eine Imbissbude schreiben? Es ist doch ein bisschen kostenintensiv, wenn man regelmäßig hierher kommt zum Essen.
Und das war übrigens auch im Jahr 1907, dem Jahr, in dem der Tote an der Alster spielt, genauso.
Danny Marques Marsalo über das Buch Der Tote an der Alster von Anja Marschall. Der Krimi ist im Emons Verlag erschienen, hat 272 Seiten und kostet 15 Euro. Bei all den Zimtsternen und Stollen, die momentan in der Adventszeit so gefuttert werden, tut ja sicher so manchem von uns auch mal ein Spaziergang durch Hamburg ganz gut. Viele führt der Weg dann auch an den Hafen und an die Elbe. Und wer dort unterwegs ist, der kommt auch kaum an den bekannten Orten wie Michel, Elbphilharmonie und Speicherstadt vorbei. Kenne ich schon, werden sicher viele von Ihnen sagen. Aber wissen wir alle eigentlich wirklich genug über unsere eigene Stadt? Die Hamburgerin Susanne Krieg möchte die Menschen dazu bringen, bei Altvertrauten neu hinzusehen, den Blickwinkel zu verändern und auch mal in schmale Gassen und in Hinterhöfe zu blicken, kurz kuriose Orte zu entdecken. Und genau so hat Susanne Krieg auch ihr Buch genannt. Kuriose Orte in Hamburg. Anja Grigoleit stellt es vor.
Waschechte Hamburgerin ist sie nicht. Ausgebildete Stadtführerin auch nicht. Und doch kennt wohl kaum jemand so viele Ecken in Hamburg, so gute Motive und so viele Geschichten dahinter wie Susanne Krieg. Die gebürtige Aachenerin kam über den Umweg Schleswig-Holstein nach Hamburg zum Studium und um hier bei Gruner und Jahr das Journalistenhandwerk zu lernen. 10 Jahre lang war sie für das Magazin Geo in der Welt unterwegs, ehe sie sich selbstständig machte und merkte, die große weite Welt kenne ich. Aber Hamburg?
Das habe ich auch über Instagram wahrgenommen, denn da sind mir immer wieder so Orte in mein Feed gespült worden, die offenbar in Hamburg waren, aber wo ich so dachte, Moment, wo ist das denn?
Und dann hat sie angefangen zu recherchieren und nach ihre Stadt kennengelernt. Wobei, mit dem Fotografieren hatte sie zunächst gar nicht so viel am Hut.
Nee, gar nicht, weil ich dachte, ich kann es gar nicht. Und dann kam aber mein erstes Smartphone. Und mit dem ersten Smartphone habe ich angefangen, Fotos zu machen und gemerkt, eigentlich macht mir das Spaß. Und ich bin eigentlich auch relativ visuell drauf und habe mir so Learning by Doing einfach angeeignet, halbwegs passable Fotos mit dem Smartphone zu machen.
Und die veröffentlicht sie in erster Linie auch auf Instagram. Dort unter dem Namen Frau Elbwill. Rund 72.000 Follower hat sie inzwischen. Sie bietet auch Fotorundgänge an, auch als Online-Guide, Kalender und eben das Buch Kuriose Orte. Aber was ist so kurios an den Orten?
Eins meiner Lieblingsbeispiele ist das Sieleinstiegshäuschen unten am Baumwall. Das ist geradezu ein Paradebeispiel. Ich habe ja 10 Jahre am Baumwall gearbeitet. Bin morgens mit der U-Bahn vorgefahren, da verläuft ja dieses riesige Viadukt. Ich bin stupide in meine Redaktion reingetapert und abends wieder rausgetapert in die U-Bahn rein und nach Hause gefahren. Und ich musste halt mich erst selbstständig machen und 2 Jahre in Hamburg unterwegs sein, bis ich dieses Häuschen unten, das unten am Viadukt klebt, wahrzunehmen.
Im Buch erfährt man dann, dass das Häuschen einst als Umkleidekabine für Kaiser Wilhelm geplant war, der per Boot die Hamburger Kanalwelt kennenlernen wollte. Aber auch Orte, die man kennt, sind im Buch, die aber eine
kuriose Geschichte haben, wie zum Beispiel die Oberhafenkantine.
Weil die auch so für Hamburg steht, also für dieses Hochwasser, für die Fluten, die dafür gesorgt hat, dass dieses Häuschen eben inzwischen schiefer ist als der schiefe Turm von Pisa. Die hat ja angefangen als Kaffeeklappe für die Hafenarbeiter und sowas mag ich ja immer, ne? Diese maritimen Geschichten aus dem alten Hafen, die Hafenarbeiter, die sich da wirklich noch ihren Schnaps, ihr Bierchen und ihr Rundstück geholt haben, ihr warmes Rundstück.
Wenn Susanne Krieg an der Elbe unterwegs ist, dann schaut sie nicht nur aufs Wasser, sondern hat auch den Blick in die andere Richtung.
Ja, genau. Wo mir dann irgendwann diese relativ kitschigen Hündchen aus Porzellan aufgefallen waren.
Die Hunde sahen ganz witzig aus, waren aber gar nicht das Hauptmotiv.
Ich hatte das fotografiert, weil in diesem Haus, wo die beiden Hündchen in dem Fenster saßen, sich die Kräne im Hintergrund spiegelten. Das war das Motiv, was ich eigentlich fotografiert habe.
Und da kam der Zufall zu Hilfe. Susanne Krieg blätterte in einem Magazin des Hamburg Museums und da waren eben solche Doppelhunde und ihre Geschichte.
Dass Matrosen im 19. Jahrhundert, die wahrscheinlich aus England mitgebracht haben, wo diese Hündchen auch von Prostituierten verwendet wurden, die wiederum die als Signale in ihre Fenster gestellt haben. Wenn besetzt war, guckten sie nach innen. Wenn frei war, guckten sie nach außen. Gleichzeitig haben sie die auch verkauft, um zu verschleiern, was sie eigentlich verkauft haben. Und so sind die über die Hafenstadt hier in die Häuser in Övelgönne gekommen, teilweise auch in Blankenese.
Mittlerweile sind diese Objekte echte Sammlerstücke. Wenn man auf eBay einmal Puffhunde eingibt, da kommen lauter solche doppelten Porzellanhündchen, die teilweise wirklich noch aus der viktorianischen Zeit sind.
Anja Grigoleit über das Buch Kuriose Orte in Hamburg. Geschrieben hat es Susanne Krieg und es ist im Eigenverlag erschienen und erhältlich über ihre Homepage elbwil.de. Wer statt mit einem Buch lieber mit dem Smartphone unterwegs ist, bei Frau Elbwil gibt es auch verschiedene Fotoguides zum Download. Hamburg Hafenkante heißt da zum Beispiel einer und ein anderer Speicherstadt und Kontorhäuser. Dieser Roman ist nichts für schwache Nerven, denn bei diesem Buch, da rückt das Verbrechen ganz nah, selbst wenn das alles schon vor 100 Jahren passiert ist. Im St. Pauli der 20er Jahre, mitten im sogenannten Chinesenviertel. Rund um die Schmuckstraße hatten sich vor 130 Jahren Chinesen angesiedelt, bis zur Nazi-Zeit lebten sie dort und das Krimi-Duo Erik Niemann und Annette Strohmeier hat darüber einen historischen Krimi geschrieben. Ein Buch, das es in sich hat. Hamburg Chinatown heißt es und Peter Helling hat es gelesen.
Hamburg im Umbruch. Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Kriegsversehrte betteln in den Straßen. Der Hafen brummt wieder. Das Verbrechen auch. Opiumhandel, Prostitution, Erpressung. Aber auf dem Kiez wollen sich die allermeisten hemmungslos amüsieren und den verlorenen Krieg vergessen. Einer kann ihn unmöglich vergessen. Peter Hansen, Ordnungspolizist auf St. Pauli. Seit dem Krieg bekommt der 28-jährige Ex-Soldat Zitteranfälle. Jetzt beschäftigt ihn ein anderer Krieg, der Drogenkrieg in Hamburgs Straßen. Sein heißgeliebter Bruder wurde von einer chinesischen Drogenbande brutal ermordet. Glaubt er zumindest.
In seinen Gedanken stand er wie vor 2 Jahren in dem Kellerloch in der Schmuckstraße und blickte auf die Überreste seines Bruders, während der Gestank nach verkohltem Fleisch in seine Nase drang. Die Leiche war schwarz, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und hockte mit dem Rücken an die Wand gelehnt da, enthauptet.
Also begibt er sich in die Abgründe des Viertels, ermittelt undercover als Müllsammler, drangsaliert chinesische Bewohner in der Schmuckstraße, denen er nur Verachtung entgegenbringt.
Man musste aufpassen, dass sie einem nicht plötzlich ein Messer in den Rücken rammten.
Es ist nur ein Erzählstrang in diesem spannenden Krimi, bei dem man das Halbweltmilieu hautnah kennenlernt. Gerüche, finstere Durchgänge, glitzernde Tanzlokale. Man erkennt alle Adressen wieder. Talstraße, Große Freiheit, Paulinenplatz. Aber alles in einer anderen Zeit, einer anderen Welt.
Schnell trank sie ihren Cocktail aus und knallte das Glas auf den Tisch. »Willst du mehr, Missy?«, fragte der Matrose, auf dessen Knie sie saß. »Yes, Sir. Schnaps.«
Tessa Möller ist die 22-jährige Tochter von Reeder Alfred Möller. Sie will ihrem goldenen Käfig in Blankenese entfliehen, will Spaß haben, mit Männern flirten, tanzen gehen. Vor allem flieht sie vor der Zwangsheirat mit einem unausstehlichen Ehrgeizling. Ihr Vater duldet keinen Widerspruch.
»Julius Seifert wird dein Ehemann werden.« Tessa schwankte. »Das
ist nicht dein Ernst, brachte sie gepresst hervor.
Dass auf Alfred Möllers Schiffen die Leichen von Kohleschippern auf Eis transportiert werden, um mit ihnen Geld zu verdienen, ist nur eine weitere Facette einer grundbrutalen Stimmung. Alles unter dem Flitter der gar nicht goldenen 20er. Wie das Autorenduo Erik Niemann und Annette Strohmeier den Kiez schildert, ist packend. Alles läuft auf die dramatische Suche nach einem Phantom hinaus, das auf dem Kiez sein Unwesen treibt.
Er benutzt die Kleidung eines Bettlers und eine Kriegsversehrtenmaske, um sich unerkannt durch die Straßen zu bewegen.
Eine Schlüsselfigur ist ein gut aussehender chinesischer Agent, der von seiner Organisation als Auftragskiller aus Shanghai eingeschleust wurde. Ein Charmeur, in den sich die junge Tessa, aber auch der Polizist Peter Hansen verliebt. So laufen die Fäden unweigerlich zusammen. Lesenswert. Und ein idealer Reiseführer für den Kiez, auf den Spuren der chinesischen Community, eines lebendigen Kapitels Hamburger Geschichte.
Der Hamburg-Krimi Hamburg Chinatown von Erik Niemann und Annette Strohmeier ist im Gmeiner Verlag erschienen, hat 448 Seiten und kostet 18 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie. Heute am 2. Advent geht es bei uns um maritime Literatur. Vielleicht auch noch als Geschenktipp. Eine ganze Reihe an Buchtipps hatten wir ja jetzt schon für Sie. Jetzt geht zur Abwechslung mal um gesungene Literatur. Die Sängerin und Songschreiberin Sinje Norland ist in Nordfriesland aufgewachsen und hat lange Zeit in Hamburg gelebt. Sie hat aus Gedichten von Theodor Storm Musik gemacht. Petra Vollquarzen.
Hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer.
Die Stadt. Das Gedicht von Theodor Storm, das wohl viele noch in Erinnerung haben. Vielleicht, weil sie es mal für die Schule gelernt haben. Die Melodie dazu, mit der aus dem Gedicht Musik wird, ist Sinje Norland auf einer Fahrt durch Norddeutschland eingefallen.
Ich bin mit dem Zug gefahren, durch Husum hindurch quasi. Ich glaube, ich war auf dem Weg von Hamburg zurück nach Niebel und hatte dann diesen Refrain quasi, doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Storm weiß es wirklich mit Worten Landschaften zu malen.
Der Blick so weit, die Weite leer und am Horizont das Meer.
Landschaften, die Sinje Norland selbst gut kennt. Aufgewachsen ist sie in Nordfriesland, zog später erst nach München, dann nach Hamburg. Eine Zeit lang hat sie auch in Kanada gelebt. Im Herzen aber ist und bleibt sie ein Kind des Nordens. Fühlt sich nirgendwo so wie an der Nordsee.
Diese Vehemenz, die in der Natur einfach liegt und in den Gezeiten und dass man sich so als kleiner Teil dessen fühlen kann. Des Universums im Prinzip. So, das nehme ich da ganz stark wahr. Dieses Gefühl der Erdung und dieses Gefühl von zu Hause, also das ist schon auch ein Gefühl, was ich nur dort habe.
Es schwimmt auf hohen Wogen ein schönes Wunderland, bald nah, bald wieder ferne, von wenigen nur gekannt.
Ein Gefühl, das die 43-Jährige mit Theodor Storm, der vor 200 Jahren gelebt hat, verbindet. Auch Storm hat seine Heimat zwischendurch verlassen, weil er nicht bereit ist, eine Loyalitätserklärung gegenüber der dänischen Krone abzugeben, geht er damals weg aus Husum und ins preußische Exil. In seinen Texten aber spielt die vertraute Landschaft immer wieder eine Rolle.
Das Meer so als große Symbolkraft, der Wind, also das sind schon alles ganz elementare Wörter für ihn.
Drei Themen sind Sinje Norland im Werk von Theodor Storm besonders oft begegnet.
Die Liebe, die Sehnsucht und auch die Vergänglichkeit.
Bisher hat sie meist auf Englisch getextet und gesungen. Wie es kommt, dass sie nun auf die Idee gekommen ist, Theodor Storm zu vertonen. Sinje Norland erinnert sich noch genau an ein Gespräch mit dem Leiter des Folk Baltica Festivals und an die Frage, ob sie nicht ein Programm auf Deutsch machen könnte.
Ich meinte dann zu ihm, ich wollte schon immer mal die Gedichte von Theodor Storm musikalisch interpretieren. Und dann sagte er, ja, super.
Die Idee ist geboren. Sinje Norland macht sich an die Auswahl der Texte.
Ich hatte so ein dickes Buch tatsächlich, das Gesamtwerk mit all seinen Gedichten und auch vielen Novellen drin. Und da habe ich mich dann einfach mal, ja, gar nicht von vorne bis hinten durchgearbeitet, sondern bin so ganz intuitiv da mal so reingesprungen und hab geschaut, was so zu mir spricht. Also die Melodie kam dann schon beim Lesen manchmal.
Wie liegt der Mondenlichter begraben nun die Welt?
Manchmal ergänzt sie die Gedichtzeilen von Theodor Storm, fügt Eigenes hinzu.
Es ist mir tatsächlich erstaunlich leicht gefallen, aber ich habe mich trotzdem gefragt, ob ich das darf. Ja, weil man natürlich schon das Werk irgendwie verändert. Ein Song braucht manchmal einfach andere Dinge, als ein Gedicht es braucht.
Das Ufer fern, der Himmel weit, zerronnen unser Glück. Als ich dich rief von hoher See, das Herz der Heimat los.
Als sie ihr Album veröffentlicht hat, war Sünje Norland auch im Stormhaus in Husum zu Gast, wo der Dichter gelebt hat, durfte dort sogar sein Tafelklavier spielen. Die tiefe Verbindung zur Musik, dass Musik immer da ist im Leben, auch darin fühlt sie sich mit dem Dichter verbunden.
Er war ja auch ein begeisterter Sänger und hat Chöre geleitet und er hat sich sozusagen immer die Musik auch so als Anker genommen.
Wenn Sünje Norland ihre Lieder bei Konzerten singt, bringt sie ihrem Publikum damit auch den Dichter Theodor Storm näher.
Also ich habe das Gefühl, dass ich da teilweise so Welten aufmache schon. Also weil viele sich tatsächlich mit Theodor Storm noch nicht beschäftigt haben oder halt nur mit, sag ich mal in Anführungsstrichen, dem Schimmelreiter oder so. Das fühlt sich manchmal schon so ein bisschen fast wie ein Bildungsauftrag an. Also das ist ganz spannend.
Ach, nur in Liedern weilet mein Land so schön und her. Ich mag es hoffen, ahnen. Doch schauen immer mehr.
Sünje Norland und ihre Lieder nach Texten von Theodor Storm. Wunderland heißt ihr Album übrigens. Als CD gibt es das zu kaufen. Auf den Streaming-Plattformen ist es aber auch zu finden. Und wenn Sie wollen, dann klicken Sie sich doch auch mal rein in unsere ARD-Mediathek. Sünje Norland war nämlich bei den Kolleginnen und Kollegen von NDR Kultur zu Gast bei einem NDR Kultur-Extra-Konzert. Das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Die schönste Zeit des Jahres. Das ist für viele Menschen neben Weihnachten der Urlaub. So soll es auch für eine Familie im Roman Der Duft des Wals von Paul Ruben sein. Aber dann liegt da plötzlich ein Wal am Strand von Mexiko. Gestrandet und verendet. Die Familie und auch die anderen Menschen im Hotel versuchen das aber einfach zu ignorieren, was aber nicht immer ganz so einfach ist. Danny Marquez Masalo stellt ihnen ein Buch vor, das zugegebenermaßen nichts für schwache Lesernasen ist.
Was für ein Anblick. Der kanadische Tourist Hugo steht an einem mexikanischen Strand und sieht einen gestrandeten Wal.
Ein Blauwal. Ich gehe zögernd auf seinen Körper zu. Um ihn herum liegen große, schleimige Stücke seiner Eingeweide, die in der aufgehenden Sonne funkeln. Ein langer Riss an der Seite zeigt sein höhlenartiges Inneres. Und plötzlich dieser Geruch, stechend und ranzig.
Wie das arme Tier so ein Ende nehmen konnte, das verrät der Roman nicht. Sein Geruch, ja eher Gestank, bleibt aber ein Thema. Hugo und seine Familie sind nach Mexiko in ein schickes Hotelresort gekommen. Die Eltern wollen eigentlich ihre Ehe retten, zumindest Hugo will das. Die Tochter will den ganzen Tag nichts anderes als zeichnen. Und all das nun in diesem Odeur der Verwesung.
Ein Angestellter, der in der Nähe des Pools herumläuft, kommt auf mich zu. Geht am Beckenrand in die Hocke und öffnet seine Bauchtasche. Nach kurzem Kram holt er schließlich eine in Plastik verpackte Nasenklammer heraus und klemmt mir den Gummiclip sanft, aber ungefragt auf die Nase. Ich lasse es zu und erröte bis zu den Ohren.
So beschreibt Hugos Frau Judith ihre erste Begegnung mit einem Hotelangestellten, die im weiteren Verlauf noch viel intimer werden wird. Eine Ehe wird in diesem Urlaub sicherlich nicht gerettet. Das Buch erzählt den Aufenthalt im Hotelresort aus vielen Perspektiven. Die westlichen Touristen dekadent, die Angestellten clever. Wer die derzeitige Erfolgsserie The White Lotus mag, der ist hier genau richtig.
Ich denke, Humor ist eine Möglichkeit, der Absurdität der Welt zu widerstehen. Es scheint, je älter älter ich werde, je mehr ich die Welt um mich herum beobachte, desto weniger kann ich sie ernst nehmen,
sagt der Autor Paul Robin der kanadischen Zeitung La Presse. Das Absurde zu beobachten, das gelingt ihm ganz hervorragend. Es ist ein witziger Roman geworden, mit vielen schönen, schrägen Details. Der Hotelchef zum Beispiel hat selbst gar keinen Geruchssinn. Also schickt er seinen Mitarbeiter einkaufen. Der heißt ausgerechnet Waldemar und soll etwas gegen den Wahlgestank unternehmen.
300 US-Dollar. Fahr in die Stadt und kauf, was nötig ist. Raumspray, Ventilatoren, parfümierte Tiki-Fackeln, Potpourri-Schalen. Mir egal, such dir was aus. Ich will nur, dass der Geruch verschwindet. Endgültig.
Die mexikanischen Mitarbeitenden ertragen, was ihnen der Chef aufträgt. Aber auch, was die Touristen aus dem reichen Norden, den USA und Kanada, ihnen alles zumuten. Und die wiederum sind mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, machen sich lächerlich. So wie Hugo, der sich mit einer Animateurin zum Sex verabredet, weil seine Frau ihn ja ignoriert.
Ein Teil von mir möchte gern die Wahrheit sagen. Ihr von dem bevorstehenden Schäferstündchen mit einer anderen erzählen, um sie eifersüchtig zu machen. Aber ich befürchte, dass es ihr vollkommen egal wäre, dass sie nicht einmal von ihrem Roman aufschauen, sondern mit einem Gähnen murmeln würde: Vergiss das Kondom nicht.
Auf schlanken 220 Seiten breitet Paul Robin ein Panorama der Ego-Trips aus. Die Naturkatastrophe vor der Tür ignorieren alle. Was sie selbst wollen, ist wichtiger. Es ist eine bitterböse Satire, die aber nicht zu schwarz wird und deswegen sehr lesenswert ist.
Sagt Danny Marquez Marsalo. Der Duft des Wals von Paul Rubin, übersetzt von Jennifer Dammer, ist im Aufbau Verlag erschienen, hat 223 Seiten und kostet 22 Euro. Hongkong, Spitzbergen, Cornwall, Lissabon, Schottland oder das Nordmeer. Seit mehr als 20 Jahren erscheint immer im Herbst im Mare Verlag ein Bildband. Aber damit ist jetzt Schluss. Die Kosten, die der Verlag hat, und die Verkaufszahlen liegen einfach zu weit auseinander, meint Verleger Nikolaus Gelbke. Lieber beenden wir diese Reihe mit Stolz auf das Erreichte, als Kompromisse zu machen, die unserem Anspruch nicht gerecht würden, schreibt Gelbke im Vorwort zum letzten Fotobuch der Reihe. Es trägt den Namen Hamburg und Anja Grigoleit hat es sich ganz genau angeschaut.
Och nee, nicht schon wieder ein Fotobuch über Hamburg. Michel von vorn, hinten und oben, Elbphilharmonie, Speicherstadt, kennt man doch alles. Wer so denkt und deshalb das Hamburg-Buch von Maren links liegen lässt, der verpasst einen der interessantesten Bildbände über Hamburg, den ich in den letzten Jahren in der Hand hatte. Ja, klassische Reisefotografie waren die Mare-Fotobücher noch nie, keine Postkartenmotive. Verleger Nikolaus Gelbke war der besondere Blick, die ganz eigene Perspektive immer wichtig, so auch diesmal.
Das ist eine Herausforderung,
stellt der Fotograf des Buches Dimitri Leltschuk fest.
Das ist sehr schwer, weil man hat immer den Eindruck, man hat schon alles gesehen. All diese Menschen, all diese Reaktionen und die Ecken von Hamburg. Es ist nichts mehr unbekannt. Sich überraschen zu lassen, fällt dann einfach ein bisschen schwieriger. Man muss für sich die Stadt quasi neu entdecken. Darum geht's.
Leltschuk ist gebürtiger Hamburger und hat schon viel für Mare fotografiert. Aber die Aufnahmen aus Hamburg waren und sind auch für ihn etwas Besonderes. Sein Hamburg ist schwarz-weiß.
Wenn ich fotografiere, brauche ich nicht unbedingt Farbe. Also man kann diesen Werkzeug anwenden, wie ich zum Beispiel gemacht habe, als ich Schottland fotografiert habe. Sieht man zum Beispiel Fischer in dieser orangen Bekleidung und das, die Farbe kontrastiert so ganz gut mit Wasser, mit Himmel. Es bietet sich einfach an, ne? In Hamburg habe ich keinen Grund gesehen, zu diesem Werkzeug zu greifen.
Und da, wo Hamburg vor Farbe nur so knallt, rund um den Kiez, auf der Reeperbahn, vor der Thai-Oase oder auf dem Dom, da begreift man, warum schwarz-weiß.
Wenn ich zum Beispiel die Bilder aus dem Dom in Farbe fotografiert hätte, hätte man so viele Lichter, Fähnchen, Luftballons und so weiter, also was vom Hauptmotiv ablenken würde, zum Beispiel ein kleines Mädchen steht da oder eine Frau, die mit diesem Zuckerapfel in der Hand geht. Ne? Die Bilder funktionieren nur deswegen, weil der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das, was um ihn herum passiert.
Die Frau, die verträumt aus dem U-Bahn-Fenster schaut, die strickende Damenrunde in der Hafenbarkasse oder der vor sich hin träumende Losverkäufer auf dem Dom.
Im Deutschen gibt es ein Wort, welches in vielen anderen Sprachen übernommen wurde. Das heißt Zeitgeist. Und Zeitgeist, also meine Idee war eigentlich, diesen Zeitgeist einzufangen. Und das kannst du nicht machen, wenn du Architektur fotografierst oder irgendwas anderes. Es geht letztendlich doch um Menschen. Wenn wir uns die alten Bilder aus den 60er und 70er Jahren anschauen, die sind nur deswegen so interessant, so spannend, weil man die Gesichter sieht, die Bekleidung sieht, die Interaktionen. Die Gesichter sind heutzutage ganz andere und die Bekleidung ist anders. Also die Art und Weise, wie die Menschen interagieren, hat sich auch geändert. Und alles zusammen ergibt sich diesen Zeitgeist.
Und dieser Zeitgeist ist flüchtig.
Also solche Momente, die ich fotografiert habe, also die meisten davon, die lassen sich nicht wiederholen und tauchen auf in dem Moment, wo du sie überhaupt nicht erwartest. Und muss man einfach schnell sein. Manchmal ist es einfach eine Glückssache. Es gibt keine Momente, die sich wiederholen lassen. Entweder hast du das Bild oder hast du es nicht geschafft.
Nur die allerwenigsten Aufnahmen auf den mehr als 200 Seiten des Buches waren geplant.
Also gestellt sind im Bildband manche Porträts. Also nicht alle, aber manche. Also ich war meist dort unterwegs, wo irgendwas los war. Und die meisten Ereignisse passieren halt in der Schanze, zum Beispiel Reeperbahn, Fischmarkt.
Die Hamburg-Postkartenklassiker tauchen zwar auf, wie das Rathaus oder der Michel oder das Elbschlösschen in der Speicherstadt, aber sie sind nicht die Hauptfiguren im Bild. Eher wie zufällig im Hintergrund. Davor der pausemachende Rikscha-Fahrer, das verliebte Pärchen oder der lachende Schlägermützentyp. Man bleibt lange hängen beim Blick auf die Fotos. Sie sind so beeindruckend, ziehen einen so rein, dass man den Schnack an der Fischbude von Ahle-Dieter quasi hören kann, einem der Duft der Imbissbuden auf dem Kiez in die Nase steigt und man ihn spürt, diesen leichten Nebel über der Kölbrandbrücke. Hamburg von Dimitri Leltschuk, ein Buch, für das man sich Zeit nehmen sollte. Und ein Buch mit einem wirklich besonderen Blick auf diese Stadt.
Eine begeisterte Anja Grigoleit über den neuen Fotoband Hamburg des Hamburger Fotografen Dimitri Leltschuk. Das Buch ist im Mare Verlag erschienen, hat 204 Seiten und kostet 65 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie heute mit maritimen Literaturtipps. Und da habe ich jetzt einen Thriller für Sie. Ein Thriller, in dem das Meer eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Blaue Stunde heißt das Buch, geschrieben hat es die Bestsellerautorin Paula Hawkins und Peter Helling stellt es Ihnen vor.
The Blue Hour, die blaue Stunde, das ist die Zeit am Tag, wo die Schatten aus dem Meer steigen, wo das Licht dämmerig und die Welt unscharf wird, wo Realität und Einbildung verschwimmen. Schauplatz des Thrillers ist eine fiktive Insel vor der schottischen Küste. Hier hat bis zu ihrem Tod die geheimnisumwitterte Künstlerin Vanessa Chapman gelebt und gearbeitet. Mittlerweile werden ihre Kunstwerke hoch gehandelt. Doch ein Skandal droht die Kunstwelt zu erschüttern.
Hier ist Goodwin, Tate Modern. Der Hörer rutscht von Beckers Schulter. Er fängt ihn auf und drückt ihn wieder ans Ohr. Entschuldigung, wer? Der Mann am anderen Ende atmet hörbar aus. Will Goodwin, sagt er übertrieben deutlich, von der Tate Modern in London. Ich rufe an, weil wir ein Problem mit einer der Leihgaben der Fairburn-Stiftung haben.
Das Problem? In einer Skulptur wurde eine menschliche Rippe gefunden. Und James Becker ist der Kurator, der das Werk der Künstlerin pflegt und verwaltet. Was verbirgt sich dahinter? Also begibt er sich auf die Suche, fährt nach Aris Island, der abgeschiedenen Gezeiteninsel. Autorin Paula Hawkins lässt sich angenehm viel Zeit, um die Spannung aufzubauen. Aris Island hat nur einen Zugang bei Ebbe und nur eine einzige Bewohnerin, Grace Haswell. Die Ärztin wohnt im Haus der Künstlerin, war ihre engste Freundin. Zumindest behauptet sie das. Sie wacht über ihr Werk.
Da kommt jemand, ein Fremder. Er tuckert mit einem blauen Auto über den Damm. Grace erkennt schon am Fahrstil, dass er noch nie hier war. Er bewegt sich langsam. Zaghaft nimmt sich Zeit. Sie überprüft, ob die Haustür abgeschlossen ist.
In alten Zeiten sollen die Küstenbewohner ihre Toten auf der Insel bestattet haben, damit die Wölfe sie nicht ausgraben. Mysteriös ist, wieso der glamouröse Ehemann der Künstlerin vor 20 Jahren spurlos verschwand. James Becker stellt Grace Haswell unangenehme Fragen nach der Rippe.
Sie glauben, es ist er, stimmt's? Becker saugt scharf die Luft ein. Nein, ich... Oh Mann, das ist absurd, sagt sie und verzieht verächtlich den Mund. Sie beugt sich vor, schnappt ihm seinen halbvollen Becher weg, wirbelt herum und schleudert ihn in die Spüle. Ich möchte, dass Sie gehen, ruft sie.
Man spürt, wer Paula Hawkins beim Schreiben inspiriert hat. Daphne du Maurier, die Autorin von Rebecca und Die Vögel, die zu Hitchcock-Klassikern wurden. Hier wie dort ist der Horror wohl dosiert, deutet sich subtil an.
Ich liebe die Atmosphären, die sie erschafft. Die Spannung, weil du nie sicher sein kannst, woher die Gefahr kommt. Das wollte ich auch erzeugen. Ja, sie war immer in meinem Kopf.
Wenn sie schreibt, lässt sich Paula Hawkins manchmal von ihren eigenen Charakteren überraschen. Im Roman wechseln sich Tagebucheinträge Vanessas mit der Handlungsebene ab. In Rückblenden wird die toxische Dreiecksbeziehung zwischen der toten Künstlerin, ihrem Ehemann und der quicklebendigen Ärztin Grace Haswell erzählt. Die wird zur unheimlichen Schlüsselfigur. James Becker steht vor einem Rätsel.
Als er über den Damm zurückfährt, glaubt Becker etwas im Rückspiegel zu sehen. Etwas Blaues ist kurz aufgeblitzt, aber nicht das Blau des Himmels oder des Meeres, sondern heller. Unnatürlich. Ein Blau, das hier nicht hinpasst.
Das Buch liest sich spannend bis zum Schluss. Die blaue Stunde taucht in die Zwischenzone zwischen dem Wahrnehmbaren und dem Unsichtbaren. Man findet nur schwer hinaus.
Peter Helling über Die blaue Stunde. Der Thriller von der Bestseller-Autorin Paula Hawkins wurde von Birgit Schmitz übersetzt. Das Buch ist bei DTV erschienen, hat 352 Seiten und kostet 16,99 Euro. Es ist schon eine gute Tradition, dass wir in unserer Sendung über maritime Literatur kurz vor Weihnachten auch einmal in der Schiffsbuchhandlung Hafenfuchs nach Empfehlungen fragen. In diesem Jahr ist die Buchhandlung rund um alles Maritime 50 Jahre alt geworden. Petra Volkwarzen hat Maike Fuchs in ihrem Laden besucht.
Maike Fuchs von der maritimen Buchhandlung in der Hafen City hat ein Herz, gerade auch für kleinere Verlage. Und sie liebt Bücher, die einen mit raus aufs Meer nehmen. Ihre erste Empfehlung ist ein Roman.
Die Vater Salem, geschrieben von Pascal Janowiak.
Die Geschichte basiert auf einem wahren Fall.
Es geht um einen Öltanker namens Salem, der 1980 vor der Küste Senegals gesunken ist und was sich nachher als größter Versicherungsbetrug der damaligen Zeit herausgestellt hat. Also es ging da um über 100 Millionen US-Dollar.
Im Buch mischen sich Fiktion und Wirklichkeit. Einer der Seeleute schreibt Tagebuch.
Er ist nicht eingeweiht, merkt aber, dass irgendwas komisch an Bord ist. Man hält sich nicht an die Route, die abgesprochen war. Die sprechen auch eine andere Sprache. Er kommt aus Nordafrika, die kommen aus Griechenland.
Dann wird die Fahrt unterbrochen. Öl wird abgepumpt, stattdessen Ballastwasser aufgenommen. Der Tagebuchschreiber wird misstrauisch. Was genau geht hier vor?
Jemand hat meine Kammer durchsucht. Dabei gibt es darin nichts. Ein Schrank, eine Tischschublade, ein Koffer unter dem Bett. Darum habe ich es bemerkt. Ich kenne jeden Winkel. Jemand hat hier gesucht. Mir ist schleierhaft, wonach. In der Kammer ist nur unsere Armut.
Buch Nummer 2, das Maike Fuchs rausgesucht hat, ist ein Sachbuch.
Fischerperle Walrosszahn, das Meer im Mittelalter von Nicolas Jaspert.
In den verschiedenen Kapiteln erfährt man als Leser mehr darüber, wie sich die Menschen im Mittelalter das Meer vorstellten. Es geht um Fischfang, aber auch um Schätze im Meer.
Purpurschnecken, Farbe Purpur, ein ganz, ganz kostbarer Farbstoff, sehr, sehr haltbar, deswegen sehr beliebt, aber sehr, sehr teuer. Für 1,4 Gramm Pulver brauchte man 120.000 Schnecken.
Auch ein Thema: Monster und Mythen.
Im Mittelalter glaubten Menschen fest an die Existenz einer fast unüberschaubaren Menge fantastischer Meereslebewesen. Zu ihnen zählten selbstverständlich die Meerjungfrauen, aber auch andere wundersame Mischwesen aus Tier und Mensch, wie der mit Helm und Schild ausgestattete Meerritter oder der Meermönch.
Graphic Novel. So nennt man Comics im Buchformat. Maike Fuchs gefällt diese Graphic Novel, die nach einem Buch von Agatha Christie entstanden ist, besonders gut.
Eine Comic-Adaption Tod auf den Nil von Agatha Christie. Das ist eine Reihe von Carlsen Comics.
Den gleichnamigen Film mit Peter Ustinov dürften viele noch in Erinnerung haben. Eine Flusskreuzfahrt auf dem Nil. An Bord illustre Gäste aus der besseren Gesellschaft.
Unter anderem ist da ein Pärchen auf Flitterwochen, gerade frisch verheiratet. Dann passiert was. Diese junge Ehefrau wird ermordet. Und Viele haben ein Mordmotiv. Auch der eigene Ehemann.
Hercule Poirot macht sich auf die Suche nach dem Mörder. In den Zeichnungen dominieren warme Farben, die flirrende Wüste, die Pyramiden.
Sehr schön illustriert. Also es ist in dem Stil gezeichnet, auch der 30er Jahre, sehr, sehr liebevoll und sehr aufwendig gestaltet.
Zum Schluss noch ein Kinderbuchtipp von Maike Fuchs. Ein Buch über Schiffe für Kinder ab 9.
Schiff Ahoi, Krabbenfischer, Kutter und Co. Hier werden Arbeitsschiffe vorgestellt und was ich jetzt hier sehr, sehr schön finde, durchgehend farbig illustriert und alles mit so Querschnitten. Also das Schiff wird einmal in der Mitte längs aufgeschnitten und man kann halt eben sehr, sehr schön reingucken. Und es wird wahnsinnig viel erklärt auf sehr, sehr plastische und anschauliche Weise. Viele Sachen, die man zwar schon mal irgendwo gelesen hat, aber wenn man nochmal ein Bild dazu sieht, kann man sich das natürlich alles nochmal viel, viel besser vorstellen.
Die Bilder zeigen, was an Bord eines Schiffes alles gleichzeitig passiert. Der Kapitän auf der Brücke, der Chief im Maschinenraum, Arbeiten an Deck und in der Kombüse. Bordalltag auf einem Schlepper oder auf einem Schiff der Küstenwache.
Mayday, Mayday, Mayday. Wenn ein Schiff diese Worte über Funk meldet, wird jedes andere Schiff in der Nähe zum Seenotretter. Wenn die Gefahr für andere aber zu groß ist, eilt die Küstenwache zu Hilfe. Selbst Erwachsene sagen, ach Mensch, das ist einfach so schön gemacht. Empfohlen ist es aber ab 9 Jahren.
Gar nicht so einfach, aus einer ganzen Buchhandlung voll mit maritimen Büchern 4 Tipps rauszusuchen. Maike Fuchs aber hat einmal mehr Bücher gefunden, die sie ganz besonders empfehlen kann.
Petra Volkwarzen hat die Schiffsbuchhandlung Hafenfuchs besucht. Und wo sie die Tipps von Buchhändlerin Maike Fuchs und auch alle anderen Buchempfehlungen dieser Hafenkonzertausgabe noch einmal nachlesen können, das erzähle ich Ihnen gleich. Und das war das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute mit maritimen Lesetipps, in der Hoffnung, dass vielleicht auch was für Sie dabei war. Wenn Sie die gesamte Empfehlungsliste nachlesen wollen, dann gehen Sie mal auf ndr.de/hafenkonzert. Dort finden Sie die Sendung von heute auch nochmal zum Nachhören und in den Infos zur Sendung. Da finden Sie dann auch die Bücherliste. In der kommenden Woche am 3. Advent, da sind wir natürlich wieder für Sie da. Und dann wird es bei uns schon mal so richtig weihnachtlich. Wir haben die schönsten Geschichten, Gedichte und Erzählungen von Weihnachten auf See und im Hafen für Sie. Von der Weihnachtsfeier des Seemanns Kuddeldaddeldu von Joachim Ringelnatz, über die plattdeutsche Erzählung Lütt Moses Hillige Nacht von Günther Siegmund bis hin zu Berichten von echten Kapitänen und wie es ihnen zu Weihnachten an Bord erging. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Für heute tschüss, ich bin Jan Wulff. Ihnen allen noch einen schönen zweiten Advent.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.